Psychologie und Musik, wie passt das denn zusammen? Passt es überhaupt zusammen? Ja, selbstverständlich. Und wir unterbrechen das aktuelle Programm hier in unserer Reihe mal, das Programm der unbewussten Konflikte, und haben so auch ein bisschen Abwechslung. Denn ich habe heute einen tollen Gast hier bei uns, eine psychologische Kollegin von mir, die Britta. Und ich sage Britta ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
Hallo Esther, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, die Britta und ich, wir kennen uns schon aus der Schule tatsächlich. Wir haben zusammen Abi gemacht und sind beide eben Psychologinnen geworden. Eine der wenigen aus unserer Stufe haben wir die richtige Berufswahl quasi getroffen.
Haben wir eigentlich die einzigen?
Ja, nicht ganz. Also ich glaube, es gab noch irgendwie zwei, drei andere. Aber wir waren ja auch eine sehr große Stufe, ne? Und ja, also wir haben auf jeden Fall da dasselbe Interesse gehabt. Und haben jetzt wieder ein bisschen Kontakt gefunden. Und Britta arbeitet auch psychotherapeutisch und vor allen Dingen, wenn ich richtig informiert bin, vor allen Dingen musiktherapeutisch. Ja. Ja, vielleicht magst du einfach als Einstieg mal kurz erzählen, wie du überhaupt so als Psychologin die Verbindung zur Musik gefunden hast und das so beruflich miteinander kombinierst.
Ja, sehr gerne. Also das ist ein recht langer Weg gewesen, der aber eigentlich schon ziemlich früh sich so abgezeichnet hat. Ich habe neulich in so einem alten Freundebuch, du kennst die auch noch aus der Schulzeit, ne, wo man immer so eingetragen hat, Berufswunsch und was man später machen möchte. Das war aus der Grundschule. Das habe ich beim Aufräumen gefunden. Da stand tatsächlich Berufswunsch Musiktherapeutin. Das hat mich total berührt, weil ich offensichtlich schon ganz früh irgendwie so eine Intuition hatte, dass das was für mich sein könnte. Anscheinend auch schon wusste, was das irgendwie ist, so zumindest in die Richtung. Ja, und irgendwie bin ich diesen Weg tatsächlich gegangen. Also ich habe das Psychologiestudium genauso wie du nach dem Abi begonnen. Ja, und muss sagen, danach war ich so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen woanders hin, weil, wie sollen wir es sagen, es ist ja doch recht kopflastig, oder? Also es, ja. Weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich war ein bisschen angestrengt nach dem Psychologiestudium und ich wollte gerne ins Erleben, ins Fühlen. Ich wollte gerne die Seiten an mir auch mit ins Boot holen, sozusagen, die schon immer da waren und die auch immer eine große Rolle gespielt haben. Und das war ganz klar, das war bei mir schon immer die Musik. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, auch zu Schulzeiten, das war immer das Thema eigentlich. Und ich habe da während des Psychologiestudiums schon immer so ein bisschen hingeäugelt irgendwie. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste aber auch, dass es für Psychologen eher untypisch ist, so in die Richtung zu gehen. Also ich kannte sehr wenige Psychologen, die das eben kombiniert haben, und musste mich dann tatsächlich so ein bisschen auf einen eigenen Weg begeben, indem ich entschieden habe, nicht in diese Approbationsausbildung zu gehen nach dem Studium zum psychologischen Psychotherapeuten, sondern zu sagen, okay, ich studiere jetzt noch ein anderes Fach obendrauf. Und das war dann im Grunde meine Entscheidung für die Therapierichtung. Nicht psychologischer Psychotherapeut im Sinne von Verhaltenstherapie oder analytisch oder wie auch immer, sondern eben die Musik. Und dafür habe ich dann nochmal 2 Jahre lang ein Masterstudium absolviert.
Ah, okay, ja, also total mutig auch irgendwie, ne, so andere Wege zu gehen, nicht so den Standardweg zu gehen.
Ja, genau, das hat sich auch so ein bisschen daraus ergeben, dass ich mich unter den Psychologen, also ich gehörte da schon auch hin, aber ich merkte irgendwie, da gibt es noch was anderes. Und ich merkte irgendwie, das kann man gut kombinieren und das gehört gut zusammen. Ich habe die Musik einfach für mich selber schon immer unglaublich viel benutzt, um mich zu begleiten, sag ich mal, auch in anspruchsvollen Zeiten, um mich zu regulieren, zu trösten. Das war schon als Kind ganz früh so ein Aspekt, der auch in Krankheitsphasen irgendwie wichtig war, einfach eine Riesenressource. Das heißt, ich hatte immer schon so ein intuitives Verständnis dafür, dass Musik irgendwie was Großes ist und dass es was Großes kann, vor allen Dingen mit Gefühlen von Menschen.
Ja, das total.
Das fasziniert mich nach wie vor.
Ja, da sind wir auch schon total inhaltlich dabei und das ist eigentlich auch ein guter Einstieg, so der Zusammenhang zwischen der Psyche und Musik und den Einfluss, den Musik auch haben kann. Also vielleicht mal kurz, bei mir ist das so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich überdurchschnittlich viel Musik höre, also konsumiere und Also jeden Tag, auch schon morgens. Also ich muss noch nicht lange wach sein und dann schon Musik an. Und mir kam das auch immer so ganz normal vor. Und ich habe irgendwann festgestellt, andere Leute hören viel weniger Musik. Also ich dachte immer, alle Menschen hören jeden Tag so viel Musik wie ich. Und ich höre nur, wenn ich irgendwie sehr krank bin, natürlich keine Musik. Oder wenn ich halt arbeite, wobei auch manchmal bei der Arbeit zwischendurch, also schon recht viel. Genau, was sagt das denn jetzt über mich, Britta?
Dass dir das irgendwie gut tut vielleicht. Also es hat irgendeine Funktion für dich. Das kann unterschiedlich sein. Ne? Es ist natürlich erstmal auch ein Raumfüller, der irgendwie sowas wie Stille auch übertönt, der irgendwie ein Begleiter da sein kann. Der kann aber einfach auch tatsächlich eine psychologische Funktion übernehmen. Wir kennen alle dieses, zum Beispiel dieses Bild vom ängstlichen Mädchen, das in den Keller steigt und irgendwie dabei singt. Oder vielleicht machen wir es auch selber. Wir kennen das Singen unter der Dusche. Wir kennen das Singen für Babys, für Kinder, die Wiegenlieder. Also Musik hat einfach immer eine regulierende Funktion auch und darüber hinaus auch eine sehr tief verwurzelte kulturelle Funktion. Ne? Es ist einfach was sehr, sehr, sehr Ursprüngliches, sag ich mal. Ne?
Ja, in allen Kulturen einfach präsent. Ne? Aber was du auch sagst, eine regulierende Funktion, also eine emotionsregulierende Funktion in dem Sinne, dass uns, also die Musik in uns Gefühle nicht nur auslöst, sondern auch verstärken kann, im positiven wie im negativen Sinne, ne?
Ja, absolut, genau. Also das ist natürlich immer die Frage, in welche Richtung die Wirkung dann auch vegetativ geht. Ne? Also was für Komponenten sind in der Musik enthalten? Also damit meine ich jetzt die Musikkomponenten Rhythmus, Melodie, Harmonik. Das kann man jetzt alles musikwissenschaftlich auseinanderdröseln. Das sind alles so Bausteine, die ja Musik ausmachen. Und die unterschiedliche Wirkungen haben. Ne? Also wenn ich was Aktivierendes irgendwie höre, was ein eher schnelles Tempo hat, was irgendwie sehr strukturiert ist, dann sind das immer so Dinge, die irgendwie eine direkte Wirkung auch auf den Körper haben. Das geht alleine schon dadurch, dass wir einen Puls haben, ne? Der ein Metrum darstellt, der metrisch ist und den wir von ganz, ganz früh vorgeburtlich schon, immer mitkriegen, auch schon im Leib unserer Mutter. Das sind so die interessantesten Gedanken auch, dass das eben so was Vorgeburtliches teilweise auch schon hat. Meine ich auch mit ursprünglich, genau. Der Säugling erfährt ja, wir wissen ja aus der Forschung, dass die Hörentwicklung schon sehr, sehr, sehr früh vonstatten geht. Ich kann jetzt gerade nicht genau, ich glaube im vierten Monat, aber sehr früh jedenfalls kann der Fötus schon hören. Und die ganzen Geräusche, die im Mutterleib zu hören sind, ne, die Atemgeräusche, Rhythmus des Herzschlages, die Stimme der Mutter, das sind Dinge, die eine ganz, ganz tiefe prägende Wirkung haben. Das ist alles Musik, ne, weil es ist Rhythmus, es ist Klang, es ist Beat, kann
Verstehe
man auch sagen.
Ja, das macht ne? Sinn, ja.
Genau, und deshalb ist das auch so wahnsinnig interessant, dieses ganze Phänomen auf Hirnforschungsbasis sich anzugucken. Ne? Was passiert eigentlich im Kopf, wenn wir Musik hören? Was für Areale werden da stimuliert? Wie ist das mit Angst und den ganzen Emotionen und so weiter? Okay. Das gibt eine unglaublich breite Palette auch an Forschungsbereichen, wo man reingucken kann. Bis hin natürlich zu der Frage, können wir Musik eben auch therapeutisch nutzen, um bestimmte Krankheitsbilder in verschiedensten Bereichen auch günstig zu beeinflussen oder eben zu begleiten.
Ja, da kommen wir gleich ja auch nochmal zu.
Genau, da kommen wir noch zu, ja.
Ja, also das leuchtet mir ein. Und klar, die emotionsregulierende Funktion, das spielt bei mir sicher auch eine Rolle. Aber vielleicht, was ich auch ganz interessant finde, ist die Frage auch der Zusammenhang zwischen Musik und Persönlichkeit. Da gibt's ja auch ein paar Studien zu. Manchmal schaffen es psychologische Studien ja auch so in den Mainstream und werden bekannter. Ist das auch was, was so forschungsmäßig schon weiter ausgereift ist, wo man schon was zu sagen kann?
Ich bin da jetzt tatsächlich nicht auf dem aktuellen Stand. Ich weiß nicht, welche Studie du meinst. Okay. Was ich dazu sagen kann, ist, dass man generell natürlich da den Aspekt von persönlicher Erfahrung einfach ganz zentral nennen kann, ne? Da kommt es natürlich auch auf den Aspekt persönliche Erfahrungen an, wie sich so individuelle Vorlieben oder Präferenzen ausbilden. Ne? Man kann sich das vorstellen, fiel mir gerade ein, man hat ja manchmal, wenn man verliebt ist oder seine erste große Liebe irgendwie an die denkt, dann gibt es irgendeinen Song oder irgendeine Erinnerung, die wir damit verbinden. Das heißt, das, was für unsere Persönlichkeit bedeutsame Musik ist, hängt natürlich auch immer ganz entscheidend mit unserer Lebenserfahrung zusammen. Ja, und das ist zum Beispiel so ein ganz großes Feld, auch da sprechen wir gleich bestimmt noch drüber, wenn wir so in der Gerontologie unterwegs sind oder so in diesem ganzen Bereich Menschen mit demenziellen Erkrankungen, alte Menschen, die haben natürlich einen unglaublichen Schatz an altem Liedgut, was sie auch gemeinsam verbindet und was sie auch einfach in ihrem früheren Leben, in ihrer Jugend, in ihrem ganzen Leben biografisch bedeutsam war. Ne? Und das gilt natürlich heute genauso. Es sind jetzt zwar keine Volkslieder mehr, aber vielleicht ist es, keine Ahnung, die Blasmusik beim Schützenfest, die einem irgendwie das Herz höher schlagen lässt, weil man da was Persönliches mit verbindet. Also was man sagen kann, Musik schafft immer Verbindung. Mhm. Verbindung zu mir selber, Verbindung zu meiner Kultur, Verbindung, ja, zu Identität. Kollektiv und individuell, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall dann ein wichtiger Aspekt. Also das auch quasi die, ja, wie wir da auch geprägt sind, die Erfahrung. Also bei mir ist das zum Beispiel auch so gewesen. Mein Vater ist auch sehr musikbegeistert. Mhm. Und ja, ich habe mich zurückerinnert, ich bin mit Musik aufgewachsen. Also ich habe schon da als kleines Kind viel Musik gehört und das war immer so, ich erinnere mich noch klassisch an Joe Cocker und ich habe immer Joe Hocker gesagt. Aber kannst mal wieder Joe Hocker auflegen. Und das hat sicher auch einen Einfluss.
Hast du denn eigentlich, Esther, jetzt wo du das vorhin gesagt hast, dass du selber so viel die Musik auch gebrauchst im Alltag, hast du dich denn selber gefragt, warum du das machst oder was das für dich bedeutet?
Ja, schon zwischendurch mal. Ne? Ist ja dann eigentlich so ganz interessant, wenn man merkt, dass man da irgendwie sehr drauf auf anspringt, auf Musik und das so wichtig ist. Aber das ist auch so ein bisschen der Bereich, auf den ich noch mal kurz hinaus will. Auch die Studien, die ich meinte, die zum Teil sich anschauen, Menschen, die entweder ja musikalisch sind und Musiker tatsächlich sind, unterscheiden die sich in ihrer Persönlichkeit von Nichtmusikern und auch schauen Menschen, die Musik hören, unterscheiden die sich in der Persönlichkeit und sogar schauen, welche unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale gibt es bei Menschen, die unterschiedliche Musikstile hören.
Spannend.
Genau, und da habe ich, ich hatte das eh noch im Kopf, weil das irgendwann mal populär durch die Medien ging, da gab es so eine Studie von einem Musikpsychologen aus Edinburgh mit sehr, sehr vielen Menschen, irgendwie 40.000 oder so. Und die haben dann verglichen, die haben die Fans erstmal verglichen von klassischer Musik und Heavy-Metal-Fans. Mhm. Und also so quasi dann haben sie dann zu den Extremen, sag ich mal in Anführungsstrichen, wo man so im Alltag denkt, das ist ja sehr, also es sind andere Welten. So nach dem Motto, wir glauben über klassische Musiker, die sind immer so ein bisschen versteift und so ein bisschen spießig und vielleicht auch eher so rational und gut strukturiert und Heavy-Metal-Menschen gelten dann eher die so als
Stereotype.
Ja, genau, diese Stereotype gelten vielleicht eher so als chaotisch, rau, robust, und die haben aber festgestellt, dass die sich in ihrer Persönlichkeitsstruktur sehr stark ähneln, und zwar seien eben beide Typen zum einen natürlich sehr überdurchschnittlich kreativ, offen, also diese Offenheit für Erfahrung ist ja auch eine Persönlichkeitsdimension, und umgänglich, aber auch mit einem großen Hang zur Dramatik. Also das kann ich bestätigen aus meinen Erfahrungen und Kontakt zu Musikern, die ich hatte. Ja. Und so, dass der einzige Unterschied ist, dass die Fans nur älter sein als die Heavy Metal bei Klassik. Und dass so eine Studie gab es nicht nur zu den Fans, sondern eben auch zu den Musikern an sich auch. Und das wurde da sozusagen verglichen. Ich habe jetzt nichts gefunden im Vergleich zwischen Musikern und Nichtmusikern. Ich könnte mir aber vorstellen, und das finde ich echt interessant, dass also auf Basis meiner psychologischen Theorie und Erfahrung, dass Musiker emotionaler sind, sensibler sind, manchmal auch emotional instabiler. Habe ich zumindest auch so die Erfahrung gemacht bei den wenigen Musikern, die ich kenne, dass da auch eine gewisse emotionale Instabilität ist, die aber gleichzeitig ja durch die Musikmacherei gut kompensiert wird. Also es ist eine totale Ressource ist.
Also das sind alles so ja so Thesen oder so Aussagen, die man natürlich total facettenreich diskutieren könnte jetzt, ne? Also ich finde, das zeigt nur auch mal wieder, was für ein Riesenspektrum an psychologischen Fragestellungen das hergibt. In der Tat würde ich aus meiner Erfahrung das auch so bestätigen, dass ich mich unter den musiktherapeutischen Kollegen völlig anders gefühlt habe als unter den psychologischen bis heute. Für mich ist das manchmal so ein Spagat, weil in meinem Herzen schlagen irgendwie beide Anteile. Also ich habe irgendwie so beides. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Typen oder die, ja, den Schlag Menschen, nennen wir es einfach mal so, auch als anders wahrnehmen oder als das, ja, dass die Ausprägungen oder die Eigenschaften doch auch unterschiedlich sind. Das stimme ich dir zu, und besonders so in diesen Aspekten Sensibilität und ja, Neugier, Offenheit an Neuem, auch so ein bisschen nonkonformer. Und es ist schon spannend, das alles zu untersuchen. Mit Musiktherapie hat das allerdings recht wenig zu tun, denn da gehen wir wirklich davon aus, dass wir eben alle ja sozusagen diese gleiche Voraussetzung mitbringen, dieser Ursprungs- oder Grundmusikalität. Ne? Also da geht's, was du ansprichst, ist wirklich so der Bereich Musikpsychologie. Das ist gar nicht so sehr mein Fachgebiet, deshalb will ich mich da auch gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Nee, klar. Aber interessant.
Es ist völlig klar, dass das nochmal was anderes ist. Ich fand es einfach nur spannend. Du, vielleicht weißt ja, du auch, dass mich Persönlichkeitspsychologie generell auch so mein Thema ist, ja, und mich total interessiert. Und wir kommen aber jetzt gleich auch zur Therapie. Aber
weißt du, was zum Beispiel auch sehr interessant ist, zu diesem Aspekt Beeinflussung auch durch Musik, ne? Das ist ja auch ein Riesenthema, wie wir immer, Stichwort bedudeln viel ja schon, ne? Also dieses berieselt werden und dieses, wenn Musik eingesetzt wird, damit wir uns ja zu bestimmten Käufen oder so hinreißen lassen. Das sind ja auch noch alles Riesenthemen, ja, die da drin stecken. Ne?
Ja.
Genau, und das ist Musikpsychologie. Da gibt es, glaube ich, auch Lehrstühle. Fand ich auch immer sehr spannend, aber das ist halt sehr viel Forschung und ich wollte dann doch irgendwann mal ins Tun kommen.
Ja, dann kommen wir auch direkt mal dazu, weil ja, das ist ja, ja auch total, total interessant. Also vielleicht kannst du einfach mal so grundsätzlich erzählen, wie da Musik eingesetzt wird.
Ja, gerne. Also das war eigentlich direkt auch schon so in dem Studium spürbar, dass es irgendwie mehr ums Tun, um die Praxis wirklich ging. Wir haben sehr, sehr viel sofort auch praktisch mitbekommen, haben sehr viel selber so Improvisationsseminare auch gehabt, haben auch Kontakt schon sehr viel zu praktischen Musiktherapeuten gehabt, und das Einsatzfeld oder die Arbeitsfelder sind wirklich unglaublich vielseitig, facettenreich. Also man kann so als Bild so ein bisschen sagen, das geht wirklich von ja Frühgeburt, also Neonatologie, das ist der Fachbegriff, wenn mit Frühchen musiktherapeutisch gearbeitet wird, bis hin zur Sterbebegleitung, ja. Und dazwischen liegen ganz viele verschiedene Einsatzbereiche, wo man Musiktherapeuten in der klinischen Praxis findet. So ja, der bekannteste oder der auch so in den Medien, glaube ich, am präsentesten ist, ist natürlich die Arbeit mit alten Menschen. Ist auch ein ganz interessantes Feld. Und ja, alles, was so im Bereich Neurologie, wo es um Funktionalität auch geht, ne, Schlaganfallpatienten, erworbene Hirnschädigung, die ganze Bandbreite mit Kindern und Jugendlichen, Entwicklungsförderung. Es ist also wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Und ja, ich tue mich tatsächlich bis heute auch immer noch so ein bisschen schwer, mich irgendwie so auf eins festzulegen oder zu spezialisieren, weil ich auch diese Unterschiedlichkeit sehr schätze. Also ich mache tatsächlich verschiedene Dinge. Ich bin mit verschiedenen Patienten zusammen und aus verschiedenen Bereichen und erlebe das als sehr abwechslungsreich. Und irgendwie ist es überall unterschiedlich und doch ist überall diese große Gemeinsamkeit, dass Musik eben was bewirkt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Also du arbeitest auch psychotherapeutisch mit Menschen in dem Bereich, ja?
Genau, also der Bereich Psychiatrie, Psychosomatik ist natürlich auch ein ganz großer. Das ist der Bereich, wo wir am ehesten, ich sag mal, das psychotherapeutische Setting haben, wie wir es als Psychologen oder als Psychotherapeuten eben auch kennen, wo die freie Improvisation oder die Improvisation am Instrument als Setting genutzt wird, um in der therapeutischen Beziehung tätig zu sein. Also da haben wir eigentlich das, was wir als Psychotherapeuten so mit dem Gespräch machen, dann in der Musik und gucken dann, ne, wenn wir da tiefenpsychologisch dran gehen, was da an Übertragungen, Gegenübertragungen geschieht, wie sich der Klient in der Beziehungsdynamik zeigt und so weiter und so fort. Das wird jetzt ein bisschen zu fachlich. Aber ist es tatsächlich so, dass wir oftmals, wenn es im Gespräch irgendwie nicht weitergeht oder wenn wir merken, da kommen wir jetzt an Bereiche, wo es irgendwie mit Worten schwierig wird, dass wir dann sagen, jetzt machen wir mal eine Musik oder suchen Sie sich mal ein Instrument. Und dann werden Dinge oft ja hörbar, spürbar. Und dann wird das so ein bisschen zum Stellvertreter. Ne? Also das, was sich dann in der Musik ereignet, kann dann hinterher für Deutungs- und Analysearbeit und so weiter genutzt werden.
Ja, eben. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Vielleicht, weil viele gar nicht so wissen, was eigentlich ist denn überhaupt Musiktherapie? Also vielleicht denken manche, man sitzt sich hin und hört Musik, so ist es ja nicht, sondern ich kenne das so, also ich kenne es zwar nicht aus der Erwachsenenpsychiatrie, aber aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da war es dann tatsächlich auch so, dass es genutzt wurde, eben wie was du gerade beschrieben hast, zum Ausdruck von Gefühlen oder aber auch einfach nur mal, um ja gar nicht irgendwas zu analysieren, sondern einfach irgendwie auch mal auf eine andere Ebene des Erlebens zu kommen und nicht so sehr im Kognitiven zu sein.
Ja. Genau, und die Frage, also was ist Musiktherapie eigentlich? Das ist ja auch eine, die wichtig ist zu klären, ne? Und wo man immer so auch das Bedürfnis nach Definition hat. Und da haben wir eigentlich so eine recht schöne allgemeine, auch vom Berufsverband, die haben das mal so zusammengefasst. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich lese das einfach ab. Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Also es wird in seinem Wesen schon als psychotherapeutisch auch charakterisiert und verstanden und spielt sich eben im Rahmen einer therapeutischen Beziehung ab. Und das ist auch immer das, was ich sage, Musiktherapie ist eigentlich Beziehungsarbeit, ne? Also die Musik ist das Medium, mit dem wir arbeiten, genau wie in einer tiergestützten Therapie das Pferd oder der Hund. So ist es bei uns eben die Musik und in sehr vielen Bereichen eben außerhalb dieses Settings, was wir jetzt gerade hatten, Psychiatrie, Psychosomatik, ist es eben auch so, dass es eingesetzt werden kann, wo Sprache nicht zur Verfügung steht, ne? Und wo also dieses reine Gespräch über emotionale Zustände oder über Gefühlszustände nicht möglich ist, durch was auch immer. Und da kann man einfach mit Musik einen sehr, sehr unmittelbaren Kontakt herstellen und ja, es ereignet sich Kommunikation. Und da erlebt man wirklich ganz, ganz tolle und sehr bewegende Dinge auch im Berufsalltag.
Was du auch gerade gesagt hast, habe ich nämlich in der Vorbereitung auch gedacht, das Thema mit den Pferden, also generell sind es ja Methoden, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber mehr so erlebnisbasiert auch, die einfach von der klassischen sprechenden Psychotherapie einfach mal ein bisschen weggehen. Und ich finde das grundsätzlich bei all diesen Methoden total hilfreich, dass man halt eben nicht nur so spricht, sondern einfach auch ja eine andere Erlebensweise sozusagen dann ermöglicht.
Genau. Und
Ist es denn auch so, dass das dann auch so eine belebende Wirkung auch hat, eine antriebsfördernde Wirkung, vielleicht auch bei Depressivität, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das kann durchaus eintreten, klar. Also wenn man das zum Beispiel jetzt als gezielte Indikation hat, ne, dass man irgendwie sagt, man möchte belebend, antriebssteigernde Wirkung haben, dann würde man das so darauf ausrichten. Und es ist ja auch so, immer wenn wir so ein Medium mit in therapeutische Situationen nehmen, hat der Patient auch immer die Möglichkeit, etwas von innen gelagertes aus dem Innenleben ins Außen zu transportieren. Und wenn wir das tiefenpsychologisch verstehen, ereignen sich da eben auch ganz interessante Szenen, also im Sinne von szenisches Verstehen, dass ja bestimmte Konstellationen oder innere Themen oder Schemata oder wie wir es auch immer nennen wollen, sich im Außen dann eben zeigen. Und da gilt es dann eben als als Fachperson oder als therapeutisch begleitende Person, das dann auch entsprechend einzuordnen und rückzumelden. Ne?
Mhm. Kannst du da vielleicht mal so gleich kurz ein Beispiel nennen? Also was man so, aus was genau was schlussfolgern kann, so in etwa? Also die Art, wie ich dann quasi, wie der Patient quasi Musikinstrumente nutzt oder
genau. Also so ein typisches Beispiel, das ist auch immer schön, es gibt ja auch Gruppensettings, ne, ist also wirklich so auch die Frage, wie, ne, auf was für eine Art bringt sich jemand dann in so einer Spielsituation ein? Also ist das derjenige, der das ganz leise Instrument wählt und ganz vorsichtig immer nur Ball reinspielt, oder ist es jemand, der sofort losprescht und an dem sich alle orientieren müssen? Also da kann man sehr schön dran schauen, was für eine Struktur oder ja, was für ein Beziehungsverhalten sich letztendlich auch zeigt, wenn man gemeinsam Musik macht.
Ja, das stimmt. Daran erinnere ich mich jetzt auch aus dem Praktikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass das tatsächlich auch so ein Aspekt war, der dann so gedeutet wurde. Also allein so die Lautstärke und die Aktivität im Umgang mit den Musikinstrumenten.
Genau. Ja, und dann kann man das auch so zum Probehandeln nutzen, ne? Wenn man rückmeldet. Man kann ja mal schauen, was passiert, wenn man nicht sofort als Erster anfängt, loszuspielen. Und dann merkt der Patient vielleicht, oh, da kommen aber ganz unangenehme Impulse irgendwie hoch und ich habe Schwierigkeiten, die zu unterdrücken und so. Das kann man dann als Grundlage nehmen, um darüber zu sprechen. Und so ist eigentlich dieses Erleben in der Improvisation und das Gespräch immer so im Wechselspiel. Das ist eben so halt ja dieser eine große Bereich, Psychiatrie, Psychosomatik, aber eben dieser andere große Bereich, wo eben gar nicht so viel gesprochen wird, da würde ich ganz gerne auch noch ein bisschen zu erzählen. Das ist nämlich auch sehr interessant. Mhm. Da ist ja vor allen Dingen so dieser ganze Aspekt, wie können wir Menschen, die immer älter werden, also wir werden immer älter, das ist klar, das kriegen wir ja schon mit, dass von Pflegenotstand und so weiter gesprochen wird. Wir brauchen also immer mehr Angebote, auch für Menschen, die in demenzielle Veränderungen eben geraten, die einfach ja veränderte Bewusstseinszustände bis hin zu ja so gerontopsychiatrischen Aspekten eben haben, wie wir die ansprechen können, wie wir die auch so im Pflegealltag begleiten können, wie wir die noch teilhaben lassen können an sowas wie sozialem und kulturellem Miteinander. Ne? Und da ist Musik, also da geistert auch immer so dieser schöne Begriff Königsweg, also wirklich Mittel erster Wahl. Und das ist auch das, was meinen ganz persönlichen Berufsalltag eigentlich zu einem großen Maß mitbestimmt. Also ich bin tatsächlich sehr viel in Pflege und Wohnheim unterwegs, ambulant. Also ich fahre dann mit meinem Auto und bis zum Kofferraum bepackt mit Instrumenten dahin. Und biete das sozusagen da als ambulante Therapieform an und arbeite wirklich mit Menschen, die teilweise ja wirklich so demenziell verändert sind, dass sie eben nichts mehr erkennen oder eben auch bettlägerig sind. Und da kommen teilweise dann über vertraute Melodien, über den Einsatz von altem Liedgut, kommen da Erinnerungen hoch. Ne? Da kommt auf einmal ein Lächeln ins Gesicht, da wird auf einmal mitgesungen, da entstehen Momente, also das sagen wir auch immer so, arbeiten für den Moment. Also es geht gar nicht jetzt darum, irgendeine Demenz zu verbessern oder so oder wegzumachen im besten Fall, sondern es geht wirklich darum, sowas wie Lebensqualität oder schöne Momente zu schaffen. Und das ist so beeindruckend, was Musik da leisten kann, auch ja, in so einer kompletten Institution. Ne? Also man ist da auch so ein bisschen Atmosphärestifter, sag ich mal. Wenn ich da reinkomme mit meiner Gitarre und meinen Taschen, dann ist schon gleich eine andere Stimmung. Also ich bin immer ein gern gesehener Gast. Es ist immer, na, jetzt gibt's Musik. Mhm. Es ist einfach wahnsinnig positiv assoziiert. Und das ist schon therapeutischer Nutzen per se irgendwie.
Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Es ist aber echt Respekt auch vor der Arbeit. Also stelle ich mir generell schon sehr anspruchsvoll vor, mit demenzkranken Patienten zu arbeiten. Aber schön ist ja dann auch, wenn man dann irgendwie solche, wenn auch kleineren Effekte dann auch spürt. Und das kann ich mir echt vorstellen, dass dann über, oder es ist ja auch so, dass die ja auch teilweise mit Hunden auch arbeiten. Also alle diese erlebnisbasierten Methoden da echt sehr hilfreich sind, ja.
Ja, danke. Also das ist tatsächlich auch so, dass ich das niemals geglaubt hätte, dass ich in so einem Bereich mich irgendwie wiederfinde und dass aber auch ich sagen kann, ich habe das wegen der Musik irgendwie geschafft, in Anführungszeichen, aber ich hatte ja oft auch was in der Hand, meine Gitarre oder mein Akkordeon, was so ja auch mir diese Abgrenzung erleichtert hat, ne? Weil ich irgendwie, da war noch was. Also ich konnte mich auf einmal mit der Musik Dingen zuwenden, das hätte ich mich ohne die Musik, glaube ich, nicht getraut. Also auch zum Beispiel so, ja, Sterbeprozesse begleiten oder dieser ganze Themenkomplex Wachkoma und so, da wäre ich früher auch vor zurückgeschreckt und hätte gesagt, oh nee, das ist mir, da kann ich mich gar nicht mit beschäftigen. Aber irgendwie hat das auch für mich in meiner eigenen therapeutischen und persönlichen Entwicklung ja durch die Musik irgendwie dann funktioniert. Und das ist schon wirklich interessant, ja, dass ja, das so ineinander spielt. Ne?
Ja, ja, krass. Also beeindruckend finde ich auf jeden Fall.
Da kann ich vielleicht an der Stelle auch noch oder würde ich gerne noch erwähnen, weil ich das gerade auch so geschildert habe, dass ich mit dem Auto losfahre. Mhm. Wir haben, also ich habe im Studium direkt das Unternehmen Musik auf Rädern kennengelernt, was auch an meinem Studienort ansässig ist und dort gegründet wurde. Und das hat nämlich genau diese Arbeitsweise als Grundkonzept, ne? Also dass wir wirklich als Musiktherapeuten in Einrichtungen vor Ort als Dienstleister sozusagen unterwegs sind. Und ja, der Kontakt zu diesem Unternehmen, der hat mir eigentlich auch so diesen Schritt ins Berufsleben so ja erleichtert und so angenehm auch gemacht. Und das wollte ich gerne noch erwähnen, weil die haben nämlich, also es ist jetzt auch ein bisschen Werbung, dafür sind Podcasts doch auch da, oder?
Ja, aber das ist ja Werbung für was wirklich Gutes. Also.
Ja, die haben nämlich ein Hörbuch produziert, das kann man erwerben, das heißt Klangspuren, und auf diesem Hörbuch sind Fallbeispiele aus der musiktherapeutischen Arbeit verlesen von professionellen Sprechern mit Musik unterlegt. Und jeder, der bisher noch nicht so richtig wusste, was macht ein Musiktherapeut eigentlich, kann nach Hören dieses Hörbuchs sich wirklich ein tolles Bild machen. Und das ist auch schön was man verschenken kann. Und ja, da bin ich sehr, jetzt auch selbst ein bisschen emotional, weil ich nämlich gerade mich so ein bisschen von dem Unternehmen losgelöst habe, weil ich jetzt hier meine eigenen Räumlichkeiten eröffnet habe, eigene Praxisräume und jetzt so gesehen offiziell nicht mehr zu Musik auf Rädern gehöre, aber trotzdem eben da noch so eine Verbundenheit auch habe.
Also du, aber dein Arbeitsfeld umfasst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eben auch, dass du in der Praxis mit Patienten psychotherapeutisch arbeitest auch, ne?
Genau. Also man kann hier zu mir hinkommen und das mit dem Fahren in die Einrichtung mache ich aber auch noch. Ne? Also es ist wirklich ein bunter Mix, und dann habe ich ja seit Anfang des Jahres jetzt eben auch noch die psychologische Beratung mit drin, wobei ich schon immer versuche, auch den Aspekt mit der Musik eben mit reinzubringen, wenn das der Person entspricht. Weil das genau einfach so das ist, was ich anbieten kann auch.
Was mich da nochmal interessieren würde eigentlich, bist du dann in dem Rahmen, machst du dann selber auch mal Musik oder bist du dann da total zurückhaltend?
Du meinst jetzt in den Therapiesituationen?
Ja.
Ja, ja, da bin ich absolut dabei musikalisch. Also
okay.
Es gibt ja natürlich auch viele Momente, wo neben dieser Interaktion, also dieses gemeinsame Musizieren, auch sowas wie ja, Fürspiel oder gemeinsames Musik hören oder so stattfinden kann. Nee, also da bin ich schon sehr aktiv beteiligt dann auch.
Da fällt mir gerade noch eine andere Frage ein. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich als Patient, wenn ich jetzt vielleicht da Interesse dran hätte, aber ich bin total unmusikalisch und ich kann nicht, also ist das überhaupt relevant?
Das ist gar nicht relevant. Das ist total gut, dass du das sagst, weil das ist so ein Vorurteil auch. Ne? Das ist auch interessant, wenn man in so psychotherapeutischen Gruppen sitzt und dann, ich kann das ja nicht. Und ne, kommt dann ja erstmal alles. Wie ich schon anfangs sagte, wir haben alle eine intuitive Musik in uns, so formuliere ich es jetzt mal. Und im Gegenteil, also ich habe mal ganz kurze Zeit in einer Klinik auch angestellt gearbeitet. Dort hat man mir einen ehemaligen Kapellmeister von irgendwelchen Stadtsinfonikern in so eine Gruppenmusiktherapie gesetzt. Das war ganz furchtbar. Also für den war das wirklich richtig schlimm. Hat mir auch richtig Stress gemacht. Und ich habe den da also hinterher zur Seite genommen und gesagt, wir können uns gerne mal einzeln treffen, aber hier in der Gruppe, das ist nichts für Sie. Weil manchmal ist es sogar so, dass man ja ohne besondere musikalische Vorkenntnisse viel unvoreingenommener ist. Ne? Gerade auch, was so dieses freie Experimentieren angeht und einfach mal sich ausprobieren. Ne?
Okay. Und das ist dann aber nicht irgendwie problematisch, dass vielleicht, wenn man in der Gruppe ist und Patienten dann, sag ich mal, so schiefe Töne hören, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen schlechte Stimmung auch macht, sag ich jetzt mal so ganz banal gefragt.
Kann man natürlich gut thematisieren, ne?
Also ich habe mich nur gerade reinversetzt, mir könnte das passieren.
Ja, also das ist schon sehr anspruchsvoll in Gruppensituationen, ja generell sowieso. Das ist, ja, muss man im Einzelfall dann gucken. Ist jetzt ja auch nicht so das Hauptsetting, mit dem ich zu tun habe.
Ja, verstehe.
Aber das kann natürlich schon zum Thema werden, klar.
Ja, aber wichtig auf jeden Fall, also das ist nicht irgendwie, dass man da, weil ich glaube, das haben viele im Hinterkopf, ne, dass man da irgendwie begabt sein muss oder so Hemmung hat dann auch, ne, weil, und dann ist man ja auch mit einer Therapeutin, die halt dann musikalisch ist und vielleicht ist einem das peinlich und so.
Ja, ich sehe mich da aber so als Begleiter oder als, was ich gut machen kann, zum Beispiel auch in der Musik, dass ich sowas wie so einen Klangboden oder, ne, also ich kann irgendwie so eine haltende Funktion einnehmen oder das, was man in einer tiefen Psychologie ja so auch als Container bezeichnet. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff schon mal begegnet ist. Ich nehme halt die Dinge auf oder ich kann das halt, ja, dann in mich aufnehmen und auch mit ins Instrument nehmen, in den musikalischen Ausdruck und kann das dann wieder zurückgeben, ne? Also, dass man auch diese Spiegelfunktion, diese Filterfunktion hat. Und dafür ist es ja einfach sehr, sehr wichtig, dass ich die Musik, mein Handwerk, sag ich mal, blind beherrsche, weil ich darf in dem Moment nicht damit beschäftigt sein, wo ist denn A-Dur oder E-Dur auf der Gitarre? Das muss nebenbei laufen, weil ich muss mit meiner Aufmerksamkeit und mit meiner Wahrnehmung in der Interaktion sein und nicht am Instrument.
Ja, verstehe ich. Ja, total spannend und beeindruckend. Also finde ich auf jeden
Fall. Ja, ich bin auch auf jeden Fall, würde ich es auch wieder so machen. Ich bin da, glaube ich, ganz gut aufgehoben und ja, bin ganz froh, dass es mich in die Richtung verschlagen hat.
Ja. Gibt es denn, also ich finde, so insgesamt haben wir da jetzt echt einen guten Überblick auch bekommen. Gibt es denn noch irgendwas, was dir wichtig ist, noch zu sagen zu dem ganzen Thema, vielleicht auch zur Ausbildung oder irgendetwas?
Ja, also das liegt mir tatsächlich noch am Herzen, das so abschließend noch zu erwähnen. Wir bezeichnen uns übrigens auch ganz gerne als Orchideenfach, weil wir irgendwie ein recht kleines Fachgebiet sind. Ne? Also das ist einfach, ja, liegt auch an der Ausbildungssituation. Das ist alles etwas problematisch. Es ist irgendwie nicht, ja, staatlich einheitlich geregelt irgendwie. Und leider ist die Berufsbezeichnung auch gar nicht geschützt. Ja, also im Prinzip kann sich jeder, der möchte, Musiktherapeut nennen. Und das haben wir in anderen Bereichen auch. Aber finde ich es eigentlich, ist es schon besonders schwer auszuhalten, weil wir haben sehr, sehr gute Musiktherapeuten auch im Bundesgebiet, die einfach auch eine sehr fundierte Ausbildung haben und ja, sehr langjährige auch, aber es gibt eben auch ja viele, ja, wo es einfach etwas oberflächlicher oder anders gelaufen ist. Und da ist mir einfach nochmal wichtig, auch auf den Berufsverband hinzuweisen, für alle, die auch irgendwie da einfach Interesse haben oder Interesse an Praktikern, ne, auf www.musiktherapie.de. gibt es also alle wichtigen Infos zum Thema. Der Berufsverband ist dafür da, auch eine Qualitätssicherung und irgendwie eine Professionalisierung unseres Faches sicherzustellen. Die machen eine ganz tolle Arbeit und findet man also auch wichtige Infos zu Ausbildungslehrgängen und zu Instituten, die wirklich eine richtig staatliche Akkreditierung auch haben. Mhm. Und wo man halt auch weiß, das hat Hand und Fuß und das ist fundiert.
Ja,
das wäre mir noch wichtig zum Schluss. Also einfach nähere Infos eben bei der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft. Bei Musik auf Rädern kann man sich gut informieren und sonst auch natürlich über mich.
Ja, wir verlinken auch dein Profil und deine Website und so hier in der Folgenbeschreibung auf jeden Fall. Klar.
Ja.
Ja, also interessant generell das Thema Musikpsychologie, finde ich. Ich werde mir vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, warum ich so viel höre. Wobei, also das ist ja, also für mich ist es auf jeden Fall
was. Genieß es einfach.
Ja, was Positives und was Schönes und es ist halt einfach so. Ich denke, dann haben wir soweit alles Wichtige besprochen.
Ich glaube, ich habe zum Schluss noch ein wunderschönes Zitat, was ich noch.
Ja, gerne.
Jeder Musiktherapeut kennt das von Victor Hugo. Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne. Das war ein schönes Zitat. Und dabei lasse ich es jetzt auch mal stehen. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut für die Abwechslung hier mal in der Reihe. Und für alle Zuhörer sage ich dann mal bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Ja, danke. Tschüss.